das Beste für immer. Vielleicht erinnert ihr euch noch, als ich vor 3 Wochen, war es glaube ich schon her, wo ich Schachfiguren mitgebracht habe, wo ich schöne Go-Steine mitgebracht habe und wo ich gesagt habe, warum nehmen wir so oft minderwertige Qualität, wenn wir doch das Beste haben. Dass wir den Heiligen Geist gebrauchen, weil wir das Beste für immer haben. Und dann, vorletzte Woche ging es um, wie wirkt der Heilige Geist? Und auch letzte Woche ging es darum, um die Perspektive, dass wir nicht Flüchtlinge sind, sondern Gesandte sind. Und wie der Heilige Geist durch uns wirkt. Und das sind alles so mutmachende Botschaften. Das Beste für immer. Und manchmal stehe ich morgens auf und denke mir, danke Herr, dass du diesen Tag gemacht hast, dass ich jetzt reinstarten kann, dass wir einfach einen schönen Tag haben. Das Beste für immer. Und dann gibt es aber auch Tage, die überhaupt nicht so ausschauen. Und Mary, ich danke dir für deine Einleitung oder für die Worte, die du gerade gefunden hast. Ich hatte ein kleines lapidares Beispiel, das lasse ich jetzt an dieser Stelle weg. Manchmal kommen Momente in unserem Leben, wo wir dann irgendwie nicht einfach sagen können, ja, das Beste für immer, heute ist ein Power-Tag. Was, wenn jemand etwas gegen dich hat? Was, wenn du die Anfechtung vom Teufel spürst? Und das kann sein, dass du persönlich angegriffen wirst. Es kann aber auch sein, dass einfach nur Umstände in deinem Leben passieren, die dich einfach runterziehen. Ich habe auch bei der Predigt das Beste für immer, habe ich schon ein bisschen vorgegriffen auf die Waffenrüstung Gottes, dass wir sie anziehen sollen. Und habe gesagt, hey, nehmt das doch mal mit nach Hause, dass ihr wirklich in die Woche geht und jeden Morgen diesen Bibelvers lest. Wer hat das mindestens einmal getan? Okay, ich sehe Hausaufgaben, das müssen wir noch ein bisschen üben. Aber deswegen predige ich ja heute nochmal darüber. Und die Waffenrüstung Gottes ist etwas, was uns so wirklich hilft in dieser Situation. Dass wenn der Feind mit seinen Anfechtungen kommt, dass wenn wir erleben, dass gerade nicht alles rund läuft, dass wir nicht irgendwie einen Tag gut starten, dann kann es diese Waffenrüstung helfen. Ich möchte zu Beginn etwas sagen zu dieser Waffenrüstung. Das sind keine mystischen geistlichen Rüstungsteile, wo wir jetzt sagen, okay, ich muss nur beten, hey, ich ziehe den Helm des Heils auf und jetzt kann mir nichts mehr passieren. Also es ist keine Zauberformel, die dich schützt. Sondern die Waffenrüstung Gottes, das ist ein Bild, was Paulus gebraucht für geistliche Wahrheiten. Aber wenn du dir über diese geistlichen Wahrheiten bewusst bist, dann kannst du diese geistlichen Wahrheiten in deinem Leben stärken, da kannst du sie leben und dann wird dich das schützen. Wir lesen einmal den Text, der steht in Epheser 6, die Verse 10 bis 18. Und schließlich, lasst euch stark machen durch den Herrn, durch seine gewaltige Kraft. Zieht die volle Rüstung Gottes an, damit ihr den heimtückischen Anschlägen des Teufels standhalten könnt. Wir kämpfen ja nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen dämonische Mächte und Gewalten, gegen die Weltherrscher der Finsternis, gegen die bösartigen Geistwesen in der unsichtbaren Welt. Greift darum zu den Waffen Gottes, damit ihr standhalten könnt, wenn der böse Tag kommt. Und dann, wenn ihr alles erledigt habt, noch steht. Steht also bereit, die Hüften umgürtet mit Wahrheit, den Brustpanzer der Gerechtigkeit angelegt, die Füße mit der Bereitschaft beschut, die gute Botschaft vom Frieden mit Gott weiterzutragen. Greift aber vor allem zum Großschild des Glaubens, mit dem ihr alle Brandpfeile des Bösen auslöschen könnt. Setzt auch den Helm der Gewissheit eures Heils auf und nehmt das Schwert des Geistes, das Wort Gottes, in die Hand. Und betet dabei zu jeder Zeit, mit jeder Art von Gebeten und Bitten, geführt durch den Heiligen Geist. Seid wachsam darin und hört nicht auf, für alle Gläubigen zu beten. Paulus sagt, dass wir zu den Waffen Gottes greifen sollen. Und da werde ich immer wieder darauf zurückkommen, was es bedeutet, diese Waffenrüstung Gottes anzuziehen. Denn im Gegensatz dazu steht es, wenn wir einfach nur, ich sag mal, unsere eigenen Rüstungsteile anziehen. Und wir können das zum Beispiel schon direkt beim Anfang mit dem Gürtel der Wahrheit festmachen. Der Gürtel der Wahrheit, glaubst du deine eigene Wahrheit oder glaubst du Gottes Wahrheit? Der Gürtel, ich muss ganz kurz darauf zurückgreifen, was für eine Funktion hat der Gürtel? Nun, heutzutage, dass die Hose gut sitzt. Aber damals, Paulus benutzt dieses Bild von dem römischen Legionär. Und das waren Waffengürtel, die hatten keine Hosen an, die hatten so ein großes Gewand. Und da hatten den Waffengürtel und an dem Waffengürtel war das Schwert dran befestigt. Das Schwert, merken wir später noch, ist das Wort Gottes. Wenn also dein Gürtel der Wahrheit kaputt ist, dann kannst du nicht mehr zu deinem Schwert greifen. Der Gürtel der Wahrheit, Gottes Wahrheit, lesen wir in der Bibel. Da sehen wir, was wirklich seine Wahrheit ist. Vertrauen wir dieser Wahrheit? Oder vertrauen wir vielmehr oft unserer eigenen Wahrheit? Dass wir sagen, hey, Bibel lesen, das ist schön, das macht Spaß, aber manchen Bibelstellen kann ich jetzt nicht so wirklich zustimmen. Wenn du die Bibel kompromittierst, dass du sagst, es gibt schöne Bibelstellen und es gibt nicht so schöne Bibelstellen, dann kompromittierst du die Wahrheit. Und dann kann dein Gürtel der Wahrheit nicht wirklich sitzen. Dann kannst du auch das Schwert nicht richtig gebrauchen. Zum Beispiel gibt es viele Christen, die sagen, ja, das Alte Testament, da ist Gott ja immer nur Richter und im Neuen Testament, da haben wir den lieben Gott, der uns befreit. Deswegen lesen wir das Alte Testament nicht. Das Alte Testament ist 2/3 der gesamten Bibel. Du hast mal eben von deinem Schwert 2/3 das kürzer geschnitten. Dein Gürtel, der passt überhaupt nicht mehr. Gott ist der gleiche im Alten Testament wie im Neuen Testament. Und ja, er wirkt auf verschiedene Art und Weise, weil die Kultur anders ist. Im Alten Testament gibt es die Verheißung auf den Messias, die Verheißung auf die Rettung. Und im Neuen Testament sehen wir die Erfüllung der Rettung. Aber Jesus ist sowohl im Alten als auch im Neuen Testament zu finden. Deswegen, wenn wir uns wirklich den Gürtel der Wahrheit anziehen wollen, dann bedeutet das, dass wir auf die Wahrheit Gottes vertrauen. Dass wir darauf vertrauen, dass das, was in der Bibel steht, wirklich wahr ist. Als nächstes geht es um den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Und ein Brustpanzer ist total wichtig, denn was ist hier hinter der Brust? Da ist unser Herz. Nun müssen wir also möglichst gerecht leben, damit dieser Brustpanzer immer stärker wird. Nun, dann wäre es wieder unsere eigene Gerechtigkeit. Und die Bibel lehrt uns, dass wir nicht aus Werksgerechtigkeit gerettet werden, sondern aus Glaubensgerechtigkeit. Wenn wir nur unsere eigene Gerechtigkeit leben, wenn wir sagen, ich bin ein gerechter Mensch und deswegen kann ich mein Herz gut schützen. Du wirst Momente in deinem Leben haben, wo du nicht zu 100% gerecht bist. Ich glaube, so gerecht wie viele. Und dann kann der Teufel dich angreifen. Dann wird der Teufel dir sagen, du bist schwach. Dann wird der Teufel dir sagen, du bist Dreck. Du kannst nichts. Na, bist du schon wieder gescheitert? Ich sage dir, Menschen können sich nicht verändern. Einmal ein Versager, immer ein Versager. Das sind Botschaften, die dann ins Herz reingehen. Der Teufel möchte dein Herz erreichen. Wenn ein Brustpanzer der Gerechtigkeit nur aus deiner eigenen Gerechtigkeit besteht, dann bist du gegen solche Anfeindungen nicht gewappnet. Und deswegen brauchen wir die Gerechtigkeit Gottes. Wenn dein Brustpanzer aus der Gerechtigkeit Gottes besteht, dann können dir diese Anfeindungen nichts mehr anhaben. Und was ist diese Gerechtigkeit Gottes? Jesus Christus ist für unsere Schuld gestorben am Kreuz. Er ist wieder auferstanden und sitzt nun beim Vater. Und er hat uns für gerecht erklärt. Das heißt, auch wenn wir schwach sind und auch wenn der Teufel zu dir sagt, du bist schwach, dann kannst du sagen, aber Gott ist stark. Und ich danke Gott dafür, dass auch wenn ich gerade schwach bin, dass Gott in den Schwachen mächtig ist. Und wenn dann der Teufel zu dir sagt, du bist Dreck, dann sagst du, ja, aber Jesus reinigt mich. Er wäscht meine Füße. Durch Jesus bin ich wieder heilig und sauber. Und wenn der Teufel sagt, du kannst nichts, wie stark ist es, dass der allmächtige Gott mich trotzdem als Freund hat und mit mir ganz viel machen möchte, dass er mich führt. Und wenn der Teufel sagt, na, bist du schon wieder gescheitert? Dann sage ich, danke Jesus, dass du so geduldig mit mir bist. Danke, dass du für meine Schuld ans Kreuz gegangen bist. Und danke, dass du die Veränderung in meinem Leben anstößt und sie mit mir zusammen vollendest. Wenn wir diesen Brustpanzer der Gerechtigkeit anziehen, wenn wir diese Wahrheiten über unser Leben aussprechen, dann kann der Teufel unser Herz nicht mehr erreichen. Dann als nächstes kommen die Schuhe des Evangeliums. Schuhe des Evangeliums sind total interessant, weil sie bedeuten, dass wir uns vorwärts bewegen müssen. Dass wir nicht einfach nur da stehen bleiben, wo wir sind, sondern dass wir bereit sind, ich sag mal, ins Feindgebiet zu marschieren. Und ich glaube, das sind die Schuhe, die wir irgendwie am seltensten anziehen. Wie oft denkst du dir morgens, ich möchte heute bereit sein, anderen Menschen vom Evangelium zu erzählen? Ich möchte diesen Brustpanzer der Gerechtigkeit nicht nur für mich selbst, dass ich mich vor Anfeindung schützen kann, sondern ich möchte auch, dass die Leute um mich herum diesen Brustpanzer selbst anziehen können. Dass sie nicht leiden müssen, wenn der Teufel sie angreift. Aber dafür müssen wir bereit sein, ihnen vom Evangelium zu verkündigen. Und dann steht vor allem aber, nehmt den Schild des Glaubens. Und da es steht sogar in der NDÜ, greift vor allem zum Großschild des Glaubens. Bei den Römern, die hatten ja ein Schild, das den gesamten Körper im Prinzip bedeckt hat, von unten bis oben. Damit konnten sie auch diese berühmte Schildkrötenformation machen, dass sie von den Pfeilen, von allen Pfeilen geschützt waren. Und jetzt könnte ich wieder dich fragen, okay, wie groß ist dein Schild? Wie groß ist dein Glauben? Nun, wenn wir Jesus fragen, wie groß unser Glauben ist, dann ist das ernüchtigend. Denn Jesus sagt zu seinen Jüngern immer, ihr Kleingläubigen, wenn euer Glaube nur so groß wäre wie ein Senfkorn. Ja, also wenn ich ein Schild habe von der Größe eines Senfkorns, dann muss ich aber sehr genau zielen, damit ich einen Pfeil abhalten kann. Deswegen sage ich dir, du brauchst keinen großen Glauben. Das Einzige, woran du glauben musst, ist, dass du einen großen Gott hast. Ich habe mal gehört, dass bei der Waffenrüstung Gottes, dass wir aufpassen müssen, weil der Rücken nicht geschützt ist. Und tatsächlich ist es so, damals die Römer, die hatten den Rücken im Prinzip nicht wie den Brustpanzer halt bedeckt. Das heißt, wenn ein Feind von hinten kam, hätte man den leicht abstechen können. Deswegen waren die mal mit einer Formation. Und warum hatte man keinen Rückenpanzer? Wäre eigentlich sinnvoll. Nun, erstens, vom Feind wegzulaufen, ist ja auch eine Schande. Das heißt, man motiviert damit den Soldaten, nach vorne zu gehen. Und gleichzeitig war das Material damals viel zu teuer. Das heißt, lieber 200 Soldaten mit einem Brustpanzer ausrüsten, als 100 Soldaten mit einem Brust- und Rückenpanzer. Wenn ein Rückenpanzer sowieso nie anvisiert werden soll. Aber ich denke, dass das nicht auf dieses Bild zutrifft. Zumal an einer anderen Bibelstelle Paulus sagt, dass der Schild des Glaubens uns ganz umschließt. Das heißt, es ist nicht dieser Großschild der Römer, sondern ein Schild, der komplett um uns herum geht, sogar über uns drüber. So eine äußere Schutzschicht, vielleicht wie bei so Science-Fiction-Filmen, wenn da so Energieschilde komplett um einen rum sind. Dass wirklich kein Angriff dich erreichen kann, egal von welcher Seite, egal ob von vorne oder von hinten. Wenn du an einen großen Gott glaubst, dann bist du vor jedem Angriff geschützt. Und das heißt vielleicht auch, wie der römische Hauptmann sagt, wo Jesus ihn fragt, glaubst du? Da sagt er, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das möchte ich nochmal betonen. Geht nicht darum, wie groß dein Glaube ist, sondern dass du glaubst. Dass du glaubst, dass Jesus allmächtig ist. Und dass du einfach nur darauf vertraust. Dass du sagst, hey, ich weiß in dieser Situation gar nicht, was ich beten soll. Ich weiß gar nicht, wie es weitergehen kann. Ich habe gar nicht das Vertrauen jetzt, um ein Wunder zu beten. Aber Jesus, ich weiß, dass du groß bist. Deswegen gebe ich das an dich jetzt ab. Dann kommen wir weiter zum Helm der Rettung oder den Helm des Heils. Nun, Helm, der schützt den Kopf. Was ist in deinem Kopf? Genau dieses große, komplexe Organ, wo all dein Denken stattfindet. Der Helm schützt also deine Gedanken. Er schützt deine Gedanken vor einer ganz besonderen Lüge, die der Teufel dir immer wieder stellen wird. Bist du wirklich errettet? Also wenn du heute sterben wirst, glaubst du, du kommst dann wirklich in den Himmel? Ich sage dir, wenn du mit deinem Herzen glaubst, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, dass er am Kreuz für deine Sünden gestorben ist und von den Toten wieder auferstand, dass er jetzt beim Vater im Himmel wohnt, dann bist du errettet. Und dann musst du nichts Zusätzliches glauben. Und du brauchst auch keine zusätzlichen Taten. Und du kannst es auch nicht auf irgendeine Art und Weise kaputt machen. Aber doch gibt es immer wieder Momente, wo das angezweifelt wird. Teilweise auch auf theologischer Art. Ihr müsst wissen, der Teufel selbst ist auch ein Theologe. Als er Jesus in der Wüste versucht hat, hat er Bibelstellen gebraucht, um Jesus zu versuchen. Ja, was ist zum Beispiel mit der unverzeihlichen Sünde? Wenn du die begangen hast, gegen den Heiligen Geist gelästert hast, dann kannst du gar nicht mehr gerettet werden. Da können wir gerne mal tiefer drüber sprechen. Ich gebe euch die Kurzfassung. Nein, seit 1950 Jahren hat kein Mensch diese Sünde mehr begangen. Auch du nicht. Aber trotzdem hält sich dieses Gerücht immer sehr hartnäckig. Ich habe mal einen anderen Prediger gehört, da ging es um den Jakobusbrief. Und er hat gesagt, du wirst rein aus dem Glauben errettet, aber wenn du ein Christ bist, dann musst du gute Taten tun, um in deiner Rettung zu bleiben. Das heißt also, Gott schenkt dir etwas komplett kostenlos, aber dann ist er eine Abo-Falle. Also ich weiß, aus heutiger Marketing-Sicht ist das sehr beliebt. Aber ich sage euch auch, Gott ist anders. Dieser Prediger hat den Jakobusbrief falsch verstanden. Dort wird viel über Taten gesprochen. Und Taten sind auch wichtig. Wir können gerne auch über den Jakobusbrief einmal reden. Aber im Jakobusbrief steht nirgendwo, wenn du zu wenig gute Taten tust, wirst du deine Rettung verlieren. Wir sind rein aus Glauben errettet. Und wenn wir errettet sind, dann bleiben wir auch errettet. Wir müssen nichts dazu tun, und wir können es auch nicht verspielen. Und diese Wahrheit, das ist der Helm des Heils. Wenn du also den Helm des Heils aufsetzt, dann bedeutet das, dass du dir das bewusst machst, dass du errettet bist und dass kein Angriff des Teufels dich da unsicher machen kann. Und das gilt auch für die anderen Sachen. Dass wenn du die Schuhe des Evangeliums anziehst, dass du dir wirklich bewusst machst, heute möchte ich anderen Menschen vom Evangelium erzählen. Wenn du den Brustpanzer der Gerechtigkeit anziehst, dass du sagst, ich weiß, dass der Teufel heute an mein Herz ran möchte, aber ich weiß auch, dass Jesus mich heilig und gerecht gesprochen hat. Ich weiß, dass Jesus mich liebt, als ich noch sein Feind war. Ich weiß, dass er mich liebt, als ich mich bekehrt habe. Und ich weiß, dass er mich liebt, egal in was für eine Situation ich heute hineinfalle. Und beim Gürtel der Wahrheit genauso. Egal, welche Situation heute kommt, sie irgendwie mein Verständnis von der Bibel in der Frage stellt. Ich weiß, dass Gott die Wahrheit ist. Und dann geht's weiter. Und jetzt geht's zum Angriff. Und zwar das Schwert des Geistes. Oder, jetzt schaue ich, wie es hier in der Übersetzung steht. Nehmt das Schwert des Geistes, das Wort Gottes in die Hand. Die NGÜ hatte eine ganz interessante Übersetzung. Und zwar schreibt die NGÜ, die erklärt immer die Verse so ein bisschen. Und da steht, greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Dieses Schwert ist das Wort Gottes. Das Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Das Wort Gottes, einmal ist es die Bibel. Das Wort Gottes, was wir täglich lesen können. Wo wir in dieser Wahrheit gegründet sind. Deswegen ist es auch wichtig, dass er in dem Gürtel der Wahrheit steckt. Dass wir diese Wahrheit glauben. Dass wir jederzeit das Schwert ziehen können. Wort Gottes, das der Heilige Geist uns gibt, kann aber auch ein Wort sein, was der Heilige Geist uns einfach so in dem Moment gibt. Wo wir vielleicht gerade denken, hey, jetzt habe ich schon die Schuhe des Evangeliums angezogen und jetzt sehe ich da jemanden, der gerade vom Teufel angegriffen wird und ich weiß überhaupt nicht, wie ich dem helfen kann. Der Heilige Geist weiß es. Dann bitte den Heiligen Geist um die richtigen Worte und traue dich, den Mund aufzumachen. Und das sind dann die 6 Teile der Waffenrüstung Gottes. 6 ist irgendwie eine komische Zahl für Gott, oder? Da fehlt noch das 7. Und tatsächlich steht danach noch das Gebet. Und dieses Gebet ist, ich sag mal, diese ultimative Waffe. Das Schwert, was du selbst bei dir trägst, das verlängert die Reichweite deines Armes. Aber auch wenn du ein Schwert ausstreckst, kommst du damit vielleicht 2 Meter weit. Das heißt, da wo du bist, da kannst du das Schwert einsetzen. Da wo du bist, kannst du Menschen erreichen. Da wo du bist, kannst du dich selbst vor Angriffen schützen. Das Gebet ist nicht auf diese Reichweite limitiert, sondern es geht unendlich weit. Wenn etwas außerhalb deiner Reichweite ist, dann bete dafür. Als ich zum Beispiel hierher gezogen bin und ich eine Wohnung brauchte, da war für mich klar, okay, ich kann nicht jeden Tag hierher kommen für Besichtigungstermine. Ich habe ganz viele Absagen bekommen, weil die sagen, ja, am Mittwoch ist Besichtigungstermin und es war klar, dass ich nicht an dem Mittwoch hierher kommen kann. Und dann war die Wohnung am Donnerstag weg. Also musste ich umso stärker beten. Als ich in den USA war, habe ich eine Amerikanerin kennengelernt und die fand Jesus zwar ganz cool und so und hat auch Jugend besucht, aber dann, ich sag mal, wie es in der Teenie-Phase so ist, es gibt andere Sachen im Leben, die mehr Spaß machen. Und dann hatte sie einen Zeitpunkt, da hatte sie 2 Freunde gleichzeitig, also männliche Freunde, mit, ich sag mal, intimer Beziehung. Und da habe ich gesagt, hey, das ist falsch und das kannst du nicht machen. Und da hat sie gesagt, ja, ich weiß, dass Jesus das doof findet, aber Jesus, der verdirbt mir Spaß und ich will in meinem Leben vor allem Spaß haben. Ich habe in der Zeit, wo ich da war, alles versucht, um sie irgendwie zu erreichen und zur Umkehr zu bewegen, aber es hat nichts geklappt. Und dann war ich wieder zu Hause. Und ihr wisst ja, wie weit USA und Deutschland voneinander entfernt ist. Und damals, ich muss sagen, ich bin ja schon alt, damals gab es zwar schon Skype, kenne die Neueren gar nicht mehr. Ist nur eine Vorversion von Discord oder Teamspeak kennt man auch nicht mehr. Auf jeden Fall konnte man damit über weite Strecken übers Internet telefonieren, aber man musste sich im Prinzip verabreden, weil das doch noch nicht ganz so modern war. Und das haben wir auch dann erst irgendwie ein paar Monate später mal gemacht. Es war also klar, ich konnte keinen Kontakt mehr irgendwie halten oder richtig gut aufrechterhalten und ich hatte keinen Einfluss mehr darauf. Ich konnte nicht mehr irgendwie dafür sorgen, dass diese Frau umkehren kann. Und dann bin ich zu meiner Mutter gegangen und habe sie gefragt, hey, was kann ich tun? Sie hat gesagt, du kannst dafür beten. Ja, beten. Ich will selbst aktiv werden. Beten bedeutet immer, dass ich etwas aus der Hand herausgebe. Aber beten ist etwas, was unendlich Reichweite hat. Ein anderer Prediger, ich mag den Vergleich nicht ganz so, weil ich nicht so waffenaffin bin, der hat gesagt, wenn das Schwert oder wenn das Wort Gottes das Schwert ist, dann ist das Gebet eine Interkontinentalrakete. Das kommt überall hin. Unbegrenzte Reichweite. Ich habe also gebetet und innerhalb von einem Monat, ich habe es erst 3 Monate später erfahren, ich habe also viel zu lange dafür gebetet, konnte danach Gott noch länger danken. Innerhalb eines Monats gab es bei ihr so ein Jugendevent, wo sie hingegangen ist und wo sie die Predigt dort so stark berührt hat, dass sie gesagt hat, hey, da hat sie mit beiden ihren Freunden Schluss gemacht und hat sich wieder Jesus zugewandt. Und da habe ich einfach gedacht, boah, krass, Gott. Das, wo ich irgendwie mehrere Monate versucht habe, etwas zu erreichen und ich gescheitert bin, da bete ich einen Monat und dann machst du das. Das sind also diese 7 Teile der Waffenrüstung Gottes. Wenn wir uns damit beschäftigen, und es geht jetzt nicht darum, dass du jetzt jeden Tag sagst, ich setze mir den Helm des Heils auf. Das ist nicht eine mystische Rüstung, die wir anziehen und dann sind wir plötzlich einfach so gewappnet. Aber wenn wir uns bewusst machen, und da kann es auch helfen, sich das so aufzusetzen, aber da sagt man nicht, okay, Helm des Heils, ich bin sicher, sondern sagt man, hey, Gott, ich möchte heute den Helm des Heils aufsetzen. Das bedeutet für mich, dass ich weiß, dass deine Wahrheit über meinem Leben steht. Dass ich weiß, dass du mich liebst. Dass ich weiß, dass du mich errettet hast. Und dass nichts vom Teufel dagegen ankommen kann. Dass ich da nicht zweifeln muss. Und dann sage ich, ich ziehe den Brustpanzer an. Den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Weil ich weiß, dass du Gott gerecht bist und dass du mich gerecht gesprochen hast. Und ich weiß nicht, was für Herausforderungen ich heute reinkommen werde, aber ich weiß, dass ich nicht alles perfekt meistern kann. Ich bitte dich, Gott, um deine Leitung, aber gleichzeitig danke ich dir auch dafür, dass ich mich nicht selbst verurteilen muss, wenn etwas mal schief läuft. Ich ziehe die Schuhe des Evangeliums an, weil ich ansonsten einfach die Situation verpasse. Wie oft habe ich einen Tag gestartet, ohne, ich sag mal, diese Schuhe des Evangeliums anzuziehen? Und dann komme ich in eine Situation, wo ich dann im Nachhinein denke, die Person hat eigentlich hätte ein Gebet gebraucht. Natürlich kann man nachträglich noch beten. Aber wie viel stärker ist es, wenn du in der Situation daran denkst und für diese Person betest? Dass du den Schild des Glaubens anziehst. Dass du wirklich sagst, hey Gott, heute möchte ich wirklich mein Leben in festem Glauben auf dich leben. Ich weiß, ich habe heute große Herausforderungen, aber ich weiß auch, dass du größer bist als alle Herausforderungen. Und wenn du das tust, dann ist nicht plötzlich der Tag gerettet, dann ist nicht plötzlich der Tag ein easy going, dann ist nicht plötzlich einfach, okay, du startest in den Tag total mutig und frech und es gibt keine anderen Hürden. Manchmal, wenn wir diese Waffenrüstung anziehen, dann ziehen sie wir vielleicht auch mit Tränen an. Dass wir sagen, hey Gott, ich habe gerade keine Kraft. Ich habe gerade total viele Fragen. Aber ich möchte jetzt einfach diesen Helm des Heils aufsetzen, weil ich weiß, dass du mich irgendwie für heilig erachtest und mich gemacht hast, auch wenn ich das gerade nicht verstehen kann. Ich fühle mich gerade überhaupt nicht so, als ob ich gerecht wäre. Aber ich möchte darauf vertrauen, Gott, dass du mich so siehst. Der Schild des Glaubens fällt mir momentan total schwer, den aufzuheben. weil ich überhaupt nicht weiß, wie es in dieser Situation weitergehen kann. Herr, hilf mir, diesen Schild zu tragen. Ich möchte glauben, dass du heute stark sein kannst. Und auch wenn du, ich sag mal, so in den Tag rein startest, dann wirst du merken, dass Gott da ist, dass Gott an deiner Seite ist, dass der Heilige Geist nicht nur irgendwie ein schönes Gefühl in dir auslöst und dir Power gibt, wenn du gerade einen schönen sonnigen Tag hast, wo du aufstehst und losgehst, sondern auch, wenn du Probleme hast und wo du nicht weiter weißt und wo vielleicht am gleichen Tag das Problem noch nicht gelöst sein wird, aber wo du weißt, Gott ist gerade mit mir, Gott ist gerade bei mir. Ich muss dieses Problem gerade nicht alleine angehen. Ich schweife jetzt gerade kurz ein bisschen ab. Ich persönlich feiere den Psalm 23 total. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das Schöne an diesem Psalm ist, alles, was dort passiert, passiert an einem. Überall führt der Herr einem. Es gibt nur eine Passage, wo wir aktiv sind. Und die ist, und wandere ich im finsteren Tal. Das ist das, was uns passiert. Ich wünschte mir immer, dass da steht, du führst mich auf rechtem Wege von einem Bergkamm über den nächsten hinab, dass ich ins Tal runterschauen kann und sagen kann, gut, dass ich da nicht bin. Nein, das ist so nicht. Wir laufen durch die Täler durch. Wir laufen durch die finsteren Täler durch. Das ist das, was passiert. Und genau da, bei diesem Einsatz, wo steht, was wir machen, da steht, ich vertraue darauf, dein Stecken und Stab führen mich. Gott ist es, der uns durch die Täler hindurchführt und der uns dann auch wieder einen Tisch bereitet. Und das bedeutet das Beste für immer. Das Beste in jeder Situation. Sowohl, wenn wir gut drauf sind und einfach sagen, hey, Heiliger Geist, ich bin total ready, lass uns gemeinsam Berge versetzen. Als auch, wenn ich sage, Heiliger Geist, ich bin gerade im finsteren Tal. Hilf mir hier raus. Ich möchte zum Abschluss noch beten. Herr, ich danke dir. Ich danke dir dafür, dass du uns liebst, dass du uns gerecht gemacht hast, dass wir nichts anderes tun müssen, als einfach dir zu vertrauen und daran zu glauben, dass du für uns gestorben bist und wieder auferstanden bist. Dass wir wissen dürfen, dass du für unsere Schuld gestorben bist, dass wir uns nicht selbst verurteilen müssen. Und Herr, ich danke dir dafür, dass du diese Veränderung auch in unserem Leben anstößt, dass wir dir immer ähnlicher werden können. Und dass wir einfach mit dem Heiligen Geist das Beste für immer haben. Aber Herr, gleichzeitig muss ich sagen, ich weiß auch, dass ich das nicht in jeder Situation spüre. Und so bitte ich dich darum, dass du uns hilfst, uns immer wieder daran zu erinnern, diese Waffenrüstung anzuziehen. Dass wir deine Nähe spüren, sowohl wenn wir ja gerade mit dir gemeinsam Berge versetzen wollen, als auch wenn wir gerade in einem Tal sind. Ich danke dir dafür, Gott, dass du immer an unserer Seite bist. Und dass wenn wir dich haben als geistlichen Führer, dass uns dann die geistlichen Angriffe des Teufels nichts anhaben können. Amen.